Deswegen ist wichtig, dass du bei Allah eine hohe Stelle haben sollst. Und das muss ein Muslim begreifen. Und das müssen die Jugendlichen heute verstehen. Aber unsere Jugendlichen kann man heute sehr leicht reinlegen. Wartet eine Blondine draußen, halas, vergessen Moschee, vergessen seine Versprechen, was er zu Allah gegeben hat. Ein SMS schafft den Bruder sofort, bevor er betet, von der Moschee rauszuholen. Können wir probieren. Könnt ihr ausprobieren. Leider, nicht, ist nicht zum Lachen. Ein SMS. Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Sogar wo sein eigener Sohn Ibrahim auf Todesbett ist, der wird bald sterben, ist er beschäftigt mit Allahs Sache. Dass sogar seine Tochter kommt, Zainab, und sagt, ja Rasulallah, o Vater, dein Sohn Ibrahim stirbt bald, komm nach Hause. Der wird jeden Moment sterben. Und der ist beschäftigt mit seiner Sahabe in Dawa und Verbreitung. Das ist wichtig, Brüder. Nichts kann sie aufhalten. Weder ein Handel, noch eine weltliche Interesse. Fragt ihr das, was kann dich aufhalten beim Praktizieren des Islams? Chef sagt, rasiere dich, okay. Aber wurde schon aufgehalten. Zieh dein Kopftuch aus, sonst kriegst du keine Ausbildung, sonst darfst du hier nicht arbeiten. Was tut sie? Okay, wurdest aufgehalten. Und Allah sagt, nichts kann einem diesen Leuten aufhalten. Das ist der Iman. Wer wird aufgehalten, der soll sich fragen, wie viel er Muslim ist. Wer sagt, ich schaffe das nicht, dann er soll sich fragen, wie viel er von La ilaha illallah verstanden hat. Das ist wichtig, Brüder. Das hat diese Leute gemacht, dass sie wurden mit Säge lebendig. Wurde, sagt alaihi salatu wasalam, die Säge und zeigt sogar mit seinem Hand genau, wo die Säge hingetan wurde. Genau auf dem Stirn wurde das drauf getan. Und wurde er mit Säge geschnitten und das hat ihm nicht, die konnten ihm nicht dazu bewegen, dass er von seinem Dienst zurückkommt. Die wurden mit Meißel und Hammer auf ihren Köpfen geschlagen, sagt alaihi salatu wasalam. Und sie haben trotzdem, nichts konnte sie dazu bewegen, dass sie zurückkehren in das, bevor sie der Glaube waren. Wo sind wir heute dabei? Wir schaffen nicht mal sogar eine Krankheit. Krankheit für Allah mit Geduld und mit richtigem Verhalten über uns zu geschehen zu lassen. Deswegen wieder einer der Weisheiten ist, warum Allah die Krankheit gegeben hat. Liebe Brüder, ist das Punkt, dass man erkennt damit seine Freunde und Feinde. Wenn du krank bist, kannst du erkennen, wer dein Freund und wer dein Feind ist. Wer sich freut über deine Krankheit und wer sich trauert über deine Situation, kannst du erkennen. Dann siehst du auf einmal die wahren Gesichter der Menschen. Ayyub a.s., Prophet, der hatte viele um sich Menschen, Verwandtschaft und war reich. Allah hat ihn Prophet gemacht, noch dazu noch reich. Sehr reich. Und er kriegt plötzlich eine Krankheit. Und diese Krankheit dauert jahrelang. Nicht ein Jahr, nicht zwei, 18 Jahre lang. Dass durch seine Krankheit sein ganzer Besitz verloren gegangen ist. Und plötzlich niemand mehr um ihn ist, außer seiner Frau geblieben. Deswegen geh mit deiner Frau gut um. Weil kann auch passieren, dass du deine Frau verlierst. Wenn du mit ihr einen schlechten Umgang hattest. Weil leider gibt es viele Brüder, der tyrannisiert seine Frau und schlägt seine Frau und bedroht seine Frau und verlangt von der Frau Dinge, was gar nicht Allah uns vorgeschrieben hat. Und dann wirst du krank und dann die Frau wird Rache nehmen. Wird sagen, jetzt verrecke, mach was du willst. Es passiert viel, ist viel passiert, liebe Brüder. Du wirst abhängig werden. Vergiss nicht, es wird ein Tag kommen, wo wirst du abhängig sein von anderen. Deswegen achte auf dein Verhalten, dass wenn du krank bist, dass Menschen um dir weiter sind und dir helfen können. Dass du bist dir mit den Menschen in guter Umgang gewesen. Denn was du geerntet hast, was du gesät hast, das wirst du ernten. Das ist das Al-Jaza'u min Jins al-Amal, hat einer unserer Lehrer in Medina Universität mal erzählt, im ersten Golfkrieg, das heißt 1992, oder 91, als das erste Golfkrieg war, in Kuwait, als die irakische Soldaten besetzt hatten, haben viele Hilfsorganisationen an die Millionäre, Milliardäre Kuwaitis Essen verteilt, Esspakete, weil irakische Soldaten haben alles eingenommen und ihr Besitz wurde alles beschlagnahmt. hat die irakische Armee genommen. Und Milliardäre, die in Paläste gewohnt haben, sind plötzlich angewiesen auf Esspakete. Muss rausgehen auf die Straße, wo kommt LKW und verteilt dort Lebensmittel, Nahrung. Und unser Lehrer, Professor, ist in einer Hilfsorganisation von Saudi-Arabien nach Kuwait gefahren und hat dort Esspakete verteilt. Und sagt, ein alter Mann ist gekommen, ein Kuwaiti, Milliardär, richtig reich, Millionär, Milliardär, ist gekommen, hat keinen Dollar mehr. Alles wurde von irakischen Soldaten enteignet. Ihr wisst die Geschichte, Golfkrieg. Was ist passiert? Sagte, ist dieser alte Mann gekommen, so 70-Jähriger, und er hat von uns ein Esspaket bekommen. Ist ein Liter Milch, ein Kilo Zucker, Makaroni, ganz billige Sachen, einfache Sachen. Was er früher vielleicht nie wollte essen, sondern hat irgendwo immer in der ganzen Welt seine Früchte gegessen und woanders verreist. Solche Leute sind das. Und sagt, daraufhin ist ein Indier gekommen, ein Mann aus Indien, und hat von diesem alten Mann ihn weggerannt und das Esspaket von seinem Hand weggenommen. Und der Lehrer sagt, das alles passiert vor meinen Augen. Daraufhin habe ich gesagt, bin ich hingerannt zu diesem Inder, und der ist auch ein Muslim, und das ist ein Jugendlicher, ein Inder, der von ihm das genommen hat, weggenommen hat, das Essen und gegangen ist. Und der ist auf einmal, der alte Mann ist ohne Esspaket geblieben und weint. Und der Lehrer hat das gesehen, der Professor, sagte, ich bin hingegangen zu diesem Inder und habe gesagt, ja, Ittaqillah, was machst du? Gib ihm sein Esspaket, warum nimmst du das weg? Sagte, lass mich in Ruhe, du weißt nicht, wer dieser Mann ist. Dieser alte Mann war mein Arbeitgeber. Der hat mich immer schlecht behandelt. Heute will ich meine Rache nehmen. Soll er sterben ohne Essen? Jetzt ist meine Zeit gekommen, sagt. Deswegen, liebe Brüder, alles, was du ernst, auch mit deiner eigenen Frau. Wallahi, gibt es Brüder, als er krank geworden ist, die Frau ist sofort weggegangen. Warum? Sagt, den werde ich niemals helfen. Der hat mich die ganze Jahre schlecht behandelt. Soll er sterben? Wir machen alle nur, dass er sterben soll. Und er ist schwach jetzt, er kann nicht mehr schlagen, kann nicht mehr bedrohen. Jetzt ist er alleine geblieben und das dürfen wir nicht in dieses Zustand fallen, liebe Brüder. Wir dürfen nicht in diesen Zuständen hineinfallen. Deswegen durch Krankheit lernst du deinen Feind und deinen Freund. Deswegen mache dir in deiner Gesundheit keine Feinde. Wenn du hast zu viele Feinde, die werden auf dich losgehen, wenn du bist schwach. Jetzt bist du stark, deswegen deine Feinde sind in den Ecken. Aber sobald du schwach wirst, dann wirst du auf einmal die Wölfe sehen. Deswegen Islam verbietet uns, dass wir Unrecht tun. Und wenn du tust, sollst du wissen, wird dir das passieren, was du wie die anderen schlecht behandelt hast, wird es auch den anderen kommen. So, das waren die Weisheiten. Jetzt kommen wir zur neuen Überschrift. Ein Patient, der zum Arzt geht. Was alles darf ein Arzt bei ihm machen? Jeder von uns wird mal krank. Und wenn er geht zum Arzt, was ist islamisch erlaubt? Das ist eine sehr wichtige Sache. Und heutige Universitäten, egal welcher Doktor, ich weiß, unter euch gibt es Ärzte, es gibt Medizinrecht. Jeder Arzt, der Arzt werden möchte, oder jeder Student, der Arzt sein möchte, muss in der Universität auch Medizinrecht studieren. Das heißt, dort wird ihm unterrichtet, was darf ein Arzt gegenüber einem Patienten tun. Gibt es viele Sachen, viele Bedingungen. Muss achten. Und subhanallah, viele dieser Medizinrecht wurde schon in islamischen Büchern vor 1000 Jahren geschrieben. Deswegen wir sagen, ihr habt hier eine was gemacht, Wissensspionage gemacht. Ihr habt das von uns geklaut und habt nur den Namen der Autorin gewechselt. Der Islam hat schon alles, was ihr heute Medizinrecht sagt, hat schon vor 1300, 1400 Jahren uns schon alles aufgeklärt. Deswegen gibt es die Frage, wann darf ein Arzt bei einem Patienten einen Eingriff tun? Das ist sehr wichtig. Denn jeder Mensch ist wertvoll und darf seinen Körper nicht zum Spiel und Spaß benutzen lassen. Ihr seid keine Kaninchen, Testkaninchen. Ihr seid Menschen, ihr habt Würde. Dazu noch Religion, Islam. Allah hat euch geehrt. Deswegen müsst ihr auf eurem Körper achten. Und dieser Körper hat ein Recht über euch. Deswegen, Islam hat Bedingungen gestellt, wann darf ein Arzt etwas tun. Erstens, der Arzt darf nur eingreifen an einem Patienten, nur in Dingen, was erlaubt ist. Das heißt, ein Arzt macht eine Sünde, wenn er an einem Patienten Dinge tut, was gar nicht erlaubt ist. Zum Beispiel, er sagt, ich werde diesen Ohr schneiden und tue dort dann deine Finger ran. Spielt damit. Das heißt, darf er nicht. Das heißt, er darf nicht eingreifen, wo es nicht erlaubt ist. Er darf nicht sagen, ich tue dir einen anderen, besseren Nase rein. Darf nicht tun, ist verboten. Das heißt, nur bei erlaubten Dingen. Du hast zum Beispiel Kopfschmerzen und er will deinen Puls messen. Dann gibst du deine Hand. Aber wenn er sagt, nein, ich will damit spielen, erlaubst du nicht. Darf er nicht. Islamisch darf er nicht und heutige medizinisch darf er das auch nicht machen. Deswegen, auch wenn er redet, sagst du, ich will es nicht. Und solange du ihm das nicht erlaubst, da darf er das auch nicht tun. Ist strafbar. Kann er sein Doktorzertifikat verlieren, sein Zeugnis verlieren. Zweiter Punkt, es muss Notwendigkeit haben. Es muss notwendig sein, dass er bei dir eingreift und anfasst. Wenn es nicht notwendig ist, darf er nicht machen. Darf er nicht sagen, ja, zieh dich aus und ich werde anfassen. Erst wenn es wirklich notwendig ist. Dritte Bedingung. Der Arzt muss, wie heißt das, der Patient muss ihm seine Erlaubnis geben. Das heißt, wenn du stehst vor dem Arzt, und der Arzt sagt, ich will jetzt dich untersuchen, und du sagst nein, dann nach Islam, er darf dich nicht untersuchen. Auch heutige Medizinrecht ist verboten. Auch wenn er weiß, nach 10 Minuten du wirst umkippen. Du hast starken Blutdruck, sehr hohen Blutdruck, aber du sagst, nein, ich möchte nicht, dass du eingreifst. Nach islamischem Recht und genauso heutigem modernem Recht ist die gleiche Urteil, darf er nicht. Wann darf ein Arzt eingreifen? Erst wenn du umkippst. Erst wenn du deine Bewusstsein verlierst und umgekippt bist, ohnmächtig geworden bist, dann darf der Arzt eingreifen an deinem Körper. Und das ist ein großer Nutzen, liebe Brüder. Stell dir vor, der Arzt, du durfte an jedem einfach eingreifen, wann er möchte. Viele Menschen würden dann nur noch als Kaninchen benutzt, wisst ihr das? Das ist eine große Würde von Islam. Und der Islam war der Erste, der das verboten hat. Darf nicht ein Arzt Eingriff machen, nur mit deiner Erlaubnis, schriftlich oder mündlich. Sonst darf er nicht machen. Weil hätte der Arzt diesen Recht gehabt, dann er braucht nur auf der Straße zu spazieren, zu sagen, nimmt ihn mal zu mir, bringt ihn mal zu mir, ich will jetzt Eingriff machen. Und was ist passiert worden? Im Dritten Reich ist das passiert. Und das ist Sünde. Wir sagen, das Haram ist nicht nur, verliert man nicht nur seinen Arztschein, sondern man macht vor Allah eine große Sünde. Aber wann darf der Arzt eingreifen ohne Erlaubnis? Wenn er hat erst ohnmächtig geworden, er hat seine Bewusstlosigkeit verloren, dann erst darf der Arzt alleine eingreifen, ohne zu fragen. Aber solange du lebst, solange dein Verstand da ist und du redest mit ihm, egal wie viel dein Zucker hochgegangen ist, dein Blutdruck hochgegangen ist, du sagst nein, dann er darf es nicht tun. Das ist islamisch so. Fünftens, viertens, welche Punkte sind wir kommen? Ich werde euch alles dann nachher fragen. Ich weiß, ihr schreibt nicht. Normalerweise, ihr wisst, dass ich am Ende fragen werde, weil das mein Recht. Und ihr sollt diesen Unterricht als Beute sehen. Kostenlos wird das euch gepredigt, deswegen nutzt dieses Angebot und verpasst das nicht. Das fünfte Punkt ist, liebe Brüder, der Arzt muss dazu fähig sein. Wenn er sagt, ich bin noch kein Arzt, dann darfst du deinen Körper nicht ihm spielen lassen. Er muss fähig sein, dass er diesen Eingriff behandeln kann. Sechstens oder fünftens, er muss die Gewissheit haben, und das ist Pflicht von Islam, von Sunna, der Arzt muss die Gewissheit haben, dass er, wenn er eingreift, einen Erfolg haben wird. Aber wenn er schon vorne sagt, auch wenn ich eingreife, wird es schlimmer oder wird kein Erfolg haben, dann darf er nicht eingreifen, ist verboten. Weil du bist heilig, Mensch ist heilig bei Allah. Darfst du nicht sagen, ja mach was du willst, darf er nicht. Deswegen sagen die Gelehrten, Bedingung ist, der Arzt muss überzeugt sein, wenn ich diesen Eingriff mache, ich werde Erfolg haben. Dem Patienten wird es besser gehen. Er wird gesünder werden. Dann, sechstens, es darf keine andere Möglichkeit geben. Solange es noch eine andere Möglichkeit gibt, so darfst du nicht sagen, oh, ich schneide erstmal hier und operiere, darf er nicht. Sondern es muss wirklich keine andere Möglichkeit geben, außer diesen Eingriff. Dann erst darf er auf deinem Körper einen Eingriff tun, oder so darfst du erst ihm erlauben. Dann siebtens, es darf nicht eine größere Schaden entstehen. Das heißt, jetzt hast du zwei Hände, aber wenn er eingreift, dann wirst du nur noch einen halben Arm haben. Das kann nicht passieren. Das heißt, der Schaden soll nicht größer sein. Er muss wirklich das beweisen, dass der Schaden ist weniger als vorher. Dann das nächste Punkt ist, liebe Brüder, es muss einen Nutzen haben. Das heißt, dieser Eingriff muss einen Nutzen bringen. Und jetzt kommt die Frage, nachdem die Gelehrten diese Punkte aufgezählt haben, darf man dann an Toten Eingriffe machen? Jemand ist gestorben, ich sage dann, okay, ich mache jetzt Eingriffe. Ich hole sein Leber raus und zeige das den Studenten und ich zeige ihm seinen Körper als Schau. Darf er das tun? Islamisch gesehen ist verboten, haram. Warum? Weil der tote Muslim hat auch Rechte. Was sind seine Rechte? Er soll sofort gewaschen werden und dann im Tuch gewickelt werden, Totengebet für ihn gebetet und dann soll er begraben werden. Das ist Pflicht für uns alle. Wenn jemand stirbt, darf nicht seine Leiche ohne Grund Verzögerung auf der Erde bleiben, sondern soll sofort in die Erde begraben werden. Deswegen hat keiner das Recht, nach islamischem Recht, dass er nimmt irgendeine muslimische Leiche und spielt damit und macht damit Experimente. Ist verboten. Ist nicht erlaubt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Warum? Weil wir gesagt haben, der hat über uns Recht, ein toter Muslim. Und das ist welche Sache? Dass er soll gewaschen werden, in Tuch eingewickelt werden. Und auf muslimischen Körper darf nicht gespielt werden und Test gemacht werden. Ha, wenn es gibt Autopsie, das ist was anderes. Wenn das Mordsache war und muss das Mordgrund, um den Täter zu finden, den Spuren der Täter zu finden, das ist was anderes. Aber im Allgemeinen, wir reden immer Allgemeinfall. Deswegen, ihr dürft nicht mit Normalzustand und Allgemeinheit die Sache verwechseln, das ist sehr wichtig. Darf man dann Organe transportieren, rausnehmen von einem Menschen und zu einem anderen plantieren oder nicht? Das ist ein Thema, Forschung. Und die Gelehrten haben das schon beantwortet. Erstmal, wir sagen, wann ist erlaubt, von einem Menschen das Organ rauszunehmen, sei es sein Leber, sei es sein Auge, sei es sein Herz, seine Niere und so weiter. Wann ist das erlaubt? Und wann darf man es nicht tun? Erstmal, wir sagen, von einem Lebendigen darf man nicht, hat Bedingungen. Von Totem ist erlaubt, erst wenn er 100% tot ist. Und woher wissen wir, dass er tot ist? Weil gibt es Todarten, es gibt Gehirntod und es gibt den normalen Tod, das heißt, wo nichts von ihm mehr lebt. Und die Gelehrten sagen, Gehirntod ist kein echter Tod. Sondern jemand ist tot bei Allah Azza wa Jalla, wenn er auch wirklich alles von ihm nicht mehr funktioniert. Solange noch sein Herz schlägt, aber er an Maschinen gebunden ist, hat nach islamischem Recht keiner das Recht, die Maschinen auszumachen. Wer die Maschinen ausmacht, ist ein Mörder geworden. Deswegen leider, hier in diesem Land, gibt es Versicherungen, Krankenkassen, die den Ärzten Geld geben. Die sagen, wenn du schaffst, die Familienangehörige dieses Gehirntotes zu überreden, dass wir die Maschinen ausmachen, dann kriegst du bestimmtes Geld. Und leider gibt es einige Leute, die das ausnutzen. Und sie sagen, okay, ich werde die überreden, der ist sowieso Ausländer, soll auch Maschinen ausgemacht werden, oder der ist sowieso Arbeitsloser, der ist sowieso, hat niemanden, und die machen Maschinen aus. Es ist viel passiert, dass jemand, der gehirntot war, der später aufgestanden ist. Es ist viel passiert. Deswegen, niemand ist erst tot, wenn er auch 100% bei ihm nichts mehr funktioniert. Seine Seele ist erst dann raus. Aber solange sein Herz schlägt und der Seele in seinem Körper ist, dürfen die Maschinen nicht zugemacht werden. Deswegen kommen Ärzte und sagen, ja, das bringt nichts und so. Und seine Absicht ist nur, die Premiere von diesem Krankenkasse zu kassieren. Ihm ist nicht wichtig, ob dieser Patient wieder gesund wird und zum Leben kommt, sondern Hauptsache, ich überrede die Familie, dass sie unterschreiben und damit wir die Maschine ausschalten und somit die Kasse spart hunderttausende Euros und zahlt davon 5.000-6.000 Euro an dem Arzt und die Sache ist dann sowieso in Akten verschlossen und vorbei aus. Islam verbietet das und sagt, keiner darf getötet werden, solange noch sein Herz lebt. Keine Maschine darf zugemacht werden. Denn es ist theoretisch, und gestern, wir hatten einen Arzt in unserem Vortrag, der das auch bestätigt hat. Jemand theoretisch, wenn er gehirntot ist, dass er kann wieder aufstehen und wieder gesund werden. Ist theoretisch möglich. Und solange diese Theorie besteht, darf keinem diese Recht weggenommen werden. Und wer das wegnimmt, der ist nach islamischem Recht ein Mörder. Der nächste Punkt ist, liebe Brüder, darf man Organe verkaufen? Darf man von Organe Geld verdienen? Und darüber gibt es Ijma, Einheit der Gelehrten, ist verboten. Man darf nicht seine Organe verkaufen. Man kann es spenden, aber nicht verkaufen. Weder Blut, noch Niere, noch Auge, noch Herz, noch was anderen Organ, darf man nicht verkaufen. Sondern man darf es spenden. Wann? Wenn er stirbt, kann er in sein Testament schreiben, dass er seinen Organe was spendet für bestimmte Leute. Aber, dass er von jemandem, der lebendig ist, sein Organ wegnimmt, das dazu führt, dass er tot wird, das ist streng verboten, ist haram. Darf man nicht tun. Und dann gibt es noch die Diskussion, an wem darf man geben Organe? Darf man es an jedem geben? Und die Gelehrten sagen, man darf nicht jedem sein Organ geben. Denn die das Recht haben, sagen die Gelehrten, sind die Leute, die an Allah und an das jüngste Tag glauben. Denn was nützt jemand, der Allah verleugnet und in dieser Verleugnung weiterlebt, dass er bekommt diese Sachen und dann seine Kufr wird größer. Deswegen sagen die Gelehrten, soll nur derjenige bekommen, der an Allah und an das jüngste Tag glaubt. Dann in diese Untertitel von dieser Sache dann Abtreibung. Darf eine Frau abtreiben oder nicht? Ist ein wichtiges Thema in Islam. Und Abtreibung darüber, wir wissen allgemein, Abtreibung ist haram, ist verboten. Gibt es Koranvers, ganz deutlich. Gibt es Ijma von der Umma, der Gelehrten, dass Abtreibung ist haram. Nur die Frage ist, wann ist Abtreibung haram? Abtreibung allgemein ist haram, verboten. Nur die Hanefiten und die Hanabil und Malikir unter sich haben Ikhtilaf. Ab wann ist Abtreibung haram? Und es wird gesagt, eine Hadith gibt es darüber, Beweis, das von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert wird, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erzählt die Phase des Menschen, wie der Mensch erschaffen ist. Sagt, erst war der Mensch was? War er ein Nutfe, eine Samentropfen. Von Samentropfen wurde er zu was? Zu einem Mutra, zu einem Fleischklumpen. Das heißt, wie ein gekautes Kaugummi. Und danach zum Alaka. Und vom Alaka zum Mutra. Mutra ist diese Fleischklumpen. Und danach, was ist passiert? Und danach ist er dann zum Menschen geworden. Und das alles, diese Phase, hat 40 Tage gedauert. 40 Tage Samentropfen, Nutfe, 40 Tage Alaka, 40 Tage Mutra und dann das 40. Das heißt der 120. Tag, 40. Ja, der 120. Tag, kommt der Engel und pustet die Seele in das Kind. Und wird dann vier Sachen geschrieben. Wie lange er leben wird, ob er glücklich oder unglücklich leben wird, ob er wird arm oder reich leben und seine Taten werden geschrieben. Wird geschrieben seine ganze Tat. Wird das getan. Jetzt die Gelehrten sagen, die Hanbaliten und die Malikiten sagen, wenn es ist erste Phase, zweite Phase, bis zu der vierten Phase, das heißt 120. Tag, vier Monate, dann ist es erlaubt, die Abtreibung zu machen, ist Mekruh. Die sagen nicht Mubah, sondern die sagen, ist Mekruh. Ja, unerwünscht. Wenn er das tut, kriegt er keine Sünde. Die Hanefiten, Madhab Hanefi sagt, auf keinen Fall ist haram. Egal von erster Tag bis zu egal welche Monatphase, ist verboten Abtreibung. Und Allah alem, Qaul Raj ist große Diskussion, wir wollen nicht jetzt Detailbeweise hier aufzählen, weil dauert sehr lange und unsere Zeit ist noch wenig geblieben, ist, liebe Brüder, dass in den ersten 4 Monaten das Mekruh ist. Wenn eine Frau das tut, hat sie Mekruh gemacht. Ist aber nicht Haram. Haram ist erst, wenn die Seele eingepustet ist. Denn einen Menschen töten bedeutet, der lebendig ist. Jemand, der sowieso nicht lebendig ist oder keine Seele hat, der ist kein Lebendiger. Deswegen, Allah verbietet uns, einen lebendigen Menschen zu töten. Aber jemand, der noch ein Fleischklumpen ist, wie ein gekautes Kaugummi in dieser Zustand ist, das 2 Zentimeter ist, und das abgetrieben wird, dann sagen die Gelehrten, hat er einen Mekruh gemacht, eine unerwünschte Tat gemacht, aber ist nicht Haram. Sondern Haram ist, wenn er das nach dem 120. Tag, das heißt nach der 4. Schwangerschaftsmonat getan hat, wo die Seele gepustet ist, dann gibt es Ijma, alle Gelehrten sagen, ist Haram. Dann kommt eine Frage jetzt, wenn die Frau vergewaltigt worden ist und ist schwanger geworden, und sie sagen, ich will dieses Kind abtreiben. Darf sie das abtreiben? Die Gelehrten sagen, darf sie nicht tun. Ist Haram. Ist Haram, darf sie nicht. Weil das Kind hat keine Schuld. Was ihr passiert ist, ist abscheulich. Ist eine schlimme Sache. Traurige Sache, schmerzliche Sache. Aber nach islamischem Recht darf sie diesem Kind, wenn es sowieso ab 14. Monat wir reden, darf sie diesem Kind nicht abtreiben. Ist Haram. Und dann gibt es die Thema, und wenn das Mutter lebensgefährlich ist, die Ärzte sagen, entweder wir müssen dein Kind töten, oder du wirst sterben. Du wirst nicht schaffen zur Entbindung. Gibt es auch diese Probleme in der Medizin. Passiert, deswegen sagt Professor Allah Sallam, die Frau, bei der Entbindung, wenn sie stirbt, ist sie Shahid. Beim Entbindung, das Kind auf der Welt zu bringen, wenn sie stirbt, zählt sie als Märtyrer. Ist ihre Sünden vergeben und wird mit den Märtyrern zusammenkommen. Und diese Frau, darf sie dann sagen, okay, tötet das Kind oder nicht? Gibt es große Meinungsrichter unter den Gelehrten, große Forschungen. Dafür haben Universitäten, Fakultäten, Professoren in Fiqh, in Scharia, haben große Forschungen gemacht und mit Medizinern diskutiert. Und die Gelehrten, Allah alam, sagen, sie darf es tun, wenn wirklich hundertprozentig bewiesen ist, dass sie wird sterben. Dann gibt es die Gelehrten, die diese Meinung als Sahih sehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, ist Schönheitsoperationen. Jemand will Schönheitsoperationen durchführen, als Patient. Er sagt, darf er das tun oder nicht? Schönheitsoperationen sind 2 Arten. Eine, was notwendig ist. Und das ist erlaubt. Wenn es notwendig ist, ist diese Schönheitsoperation erlaubt. Hä? Aber was nicht notwendig ist, zum Beispiel er sagt, ich will mein Geschlecht ändern. Ist das notwendig? Ist nicht notwendig. Deswegen ist das Haram, darf nicht machen. Deswegen wird geschaut, ist das notwendig oder nicht. Was heißt notwendig? Das heißt, wenn er das nicht tut, wird er einen großen Schaden haben. Lebensgefährliche Situation wird er haben. In dem Moment ist dann diese Schönheitsoperation erlaubt. Deswegen Rasul sallallahu alaihi wasallam hat Sahabe erlaubt, dass sie dürfen aus Silber Nase haben. Der hat im Krieg seine Nase verloren und hat Krankheiten ständig bekommen. Daraufhin hat er befohlen, dass er darf eine silberne Nase haben. Der eine andere hatte Hautkrankheit und hat ständig Narben bekommen. Daraufhin hat er ihm erlaubt, dass er soll Seide anziehen. Das heißt, Notwendigkeit ist sehr, sehr wichtig. Aber viele übertreiben in der Notwendigkeit, Beschreibung der Notwendigkeit, Darura. Wenn wir sagen, hadhihi darura, das ist Notwendigkeit, das entscheiden die Gelehrten, nicht du. Nicht nach deiner Wünschen ist das Notwendigkeit, sondern Notwendigkeit ist eine Sache, liebe Brüder, was die Ulama entscheiden. Nicht du als eine Person. Deswegen gehst du zu den Gelehrten und erzählst deinen Zustand und der Gelehrte schaut das, ob das eine Notwendigkeit ist nach Koran und Sunna oder nicht. Wenn es ist Notwendigkeit, dann ist erlaubt. Und wenn es keine Notwendigkeit ist, dann ist es Haram und streng verboten und darf nicht gemacht werden. Dann gibt es noch letzter Punkt, die Medikamente, was man einnimmt. Es gibt heute fast in jedem Medikament Schweine, Gelatine, oder aus Schweinesubstanzen, sei es Haare, Fell, Fette, Innereien, oder gibt es Blut von Tieren, die uns haram sind, es gibt Gifte, es gibt Drogen, darf man das nehmen oder nicht? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ihr sollt nicht voreilig sein. Die Antwort ist, wieder wird geschaut auf Darura, auf Notwendigkeit. Islam ist eine Religion der Barmherzigkeit. Je mehr es schwerer wird dem Menschen, desto mehr hat Allah es einfacher gemacht. Je mehr dir schwer wird, dein Leben, desto einfacher sind die Regeln geworden. Deswegen wird geschaut, die Darura, das wird wieder Gelehrten entscheiden. Denn die Leute, die das verbieten, sagen, jede Art von Gelatine im Medikamenten oder im die Blut, was von Schweineblut ist oder von Tieren, dessen Fleisch haram ist, oder Droge, Gift und so weiter sind haram, bringen einen Beweis. Was ist ihre Beweis? Sie sagen, Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fima harrama alayha. Sagt, Allah Azzawajal hat nicht die Heilung in eine Sache für meine Umma gegeben, was er verboten hat für sie. Aber dieser Hadith ist schwach. Und leider, viele Gelehrten bringen diese Hadith und sagen, hier darfst du nicht benutzen, das stimmt nicht. Weil diese Muhaddisin alle sagen, dass dieser Hadith schwach ist und darf nicht als Beweis gebracht werden. Sondern wir sagen, wenn es Darura ist, und in diesem Punkt gibt es vier Bedingungen. Erste Bedingung, es muss von einem muslimischen Arzt bescheinigt werden. Das heißt, der muslimische Arzt muss sagen, du darfst das benutzen. Zweitens, ein muslimischer Arzt, natürlich der Muslim ist. Das heißt, nicht mit Lippensbekenntnis, sondern ein Muslim, der fünfmal am Tag betet und fürchtet sich vor Allah und achtet auf Halal und Haram und weiß, was Halal und Haram ist. Weil gibt es leider viele muslimische Ärzte, der beschimpft Islam. Das meinen wir nicht, sondern wenn wir sagen, ein muslimischer Arzt, der auch ein konsequenter Muslim ist und ein praktizierender Muslim ist. Dann zweitens, und das ist das Wichtigste jetzt, es darf kein Ersatzmedizin dafür geben. Die Ärzte sagen, es gibt kein anderes Medikament, es ist nur diese vorhanden, nur aus diesem Schweineblut, nur aus diesem Gelatine, nur aus diesem Gift gibt es, sonst gibt es nicht, dann ist wieder erlaubt. Dann das dritte Bedingung ist, liebe Brüder, es darf nicht, benutzt werden, wenn es keine Gefahr ist. Das heißt, du bist nicht in einer lebensgefährlichen Situation. Dann darfst du es nicht benutzen. Das heißt, es muss wirklich eine Notwendigkeit sein. Du musst in einem lebensgefährlichen Risiko sein. Wenn wir das nicht machen, du wirst sterben. Dann darf er das nehmen. Aber solange diese Gefahr nicht vorhanden ist, darf er nicht das zu sich nehmen. Das ist die andere Bedingung. Und dann wird auch gesagt, bei alkoholischen Medikamenten darf er die nehmen. Und wieder die Gelehrten sagen, darf er nur nehmen, wenn es ihm nicht zu berauschen bringt. Wenn es aber ihm zu berauschen bringt, dann ist wieder verboten. Aber wann wird das erlaubt? Wenn es gibt keine anderen Medizin. Wie zum Beispiel jemand, der Krebs hat. Ja, der hat Krebs. Und er hat richtig Schmerzen. Der muss Droge bekommen. Wenn er keine Droge bekommt, der wird diese Schmerzen nicht aushalten. Dabei hat kein Gelehrter gesagt, nee, ist haram. Alle sagen dann, das ist eine Notwendigkeit. Er muss das bekommen. Deswegen dürfen wir nicht in den Sachen übertreiben. Nur was notwendig ist, muss nach diesen Regeln geachtet werden. Das heißt nicht, es gibt zwei, wenn du hast Kopfschmerzen, dann gehst du und holst du dir eine Kopfschmerztablette, was aus Alkohol ist oder aus Schweineresten ist, von Schweineinnereien ist und sagst du, ja, ich nehme das, weil war notwendig. Nein, das ist nicht notwendig, weil es gibt andere Medizin. Es gibt andere Medikamente, mit denen du auch deine Kopfschmerzen beseitigen kannst. Und es ist nicht lebensgefährlich. Diese Kopfschmerzen führt nicht zum Tod. Deswegen müssen wir diese beiden Punkte voneinander unterscheiden. Dann zum Abschluss, liebe Brüder, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran zu unserem Propheten, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich wahrlich zu den Menschheiten gesandt, zu den Welten entsandt, wegen was? Als Barmherzigkeit. Und als Barmherzigkeit ist, liebe Brüder, dass Allah Azza wa Jalla für die Kranken spezielle Gesetze gemacht hat. Und das nennen wir Rukhsa, Ausnahmen. eine Genehmigung gegeben hat, was nur für Kranke speziell ist, sei es im Gebet, sei es im Tahara, wenn er nicht Wudu nehmen kann, er macht Tayammum, er muss nicht Wudu nehmen, wenn er dazu nicht die Kraft hat, oder das Wasser ist für ihn gefährlich, schädlich, dann er nimmt Tayammum. Und wenn er den Sand nicht erreichen kann, dann macht er das auf seinem Bett, wenn er ist paralysiert und kann nicht aufstehen. Oder jemand, liebe Brüder, der will beten und der ist krank, er kann nicht stehen, dann darf er sitzend beten. Wenn er nicht sitzend beten kann, kann er sich hinlegend beten. Und wenn er nicht hinlegend beten kann, kann er seitlich beten. Wenn er nicht mit Körper beten kann, dann er kann mit Auge beten. Wenn er nicht mit Auge beten kann, dann mit Gedanken. Das heißt Erleichterungen. Er kann die Gebete zusammenschließen. Ein Kranker kann die Gebete Jam machen, zusammenschließen. Und genauso, liebe Brüder, für das Fasten. Die Tage, wo er das Pflichtfasten Ramadan ist und er ist krank, was kann er tun? Er kann die Tage nicht fasten und fastet an einem anderen Tag. Und wenn er nie gesund wird, dann ergibt ein Mahlzeit Essen für pro Tag und so ist er von dieser Pflicht befreit worden. Und das große Erleichterungen. Eine große Erleichterung für die Kranken. Oder genauso in Hajj. Wenn er krank ist, muss er nicht mehr zum Hajj gehen. Ist von ihm aufgehoben. Und wenn er zum Hajj geht und dort krank wird, dann wenn er nicht Tawaf machen kann, kann er getragen werden. Wenn er nicht Stein werfen kann, kann er das Auftrag geben und jemand anderer wirft für ihn. Das heißt viele Erleichterungen. Er muss nicht dann in Muzdalifa die ganze Nacht verbringen. Er kann schon von Muzdalifa in der halben Nacht rausgehen. Nachdem die halbe Nacht vorbei ist, kann er dann nach Arafat weitergehen. Das heißt Erleichterungen. Yuridullahu bikumul yusr. Allah Azza wa Jalla möchte euch erleichtern und will nicht schwer machen. Und jeder Muslim muss diese Ahkam lernen. Ahkamul Merid von einem kranken Patienten, die Urteile, wie er sich verhalten hat. Jeder Muslim muss das lernen. Warum? Weil jeder Mensch wird krank. Und jeder hat bestimmt einen in seiner Verwandtschaft oder in seiner Umkreis, der krank ist, dass er ihm aufklärt. Du musst so machen, weil gibt es viele Leute, sie wissen diese Ahkam nicht und töten den Freund, den Bruder, den Verwandten. Die Sahabe, als sie zurückkamen von einem Krieg, er hat an seinem Kopf Wunde gehabt. Hat Wunde gehabt, hat Wunde bekommen. Und in der Nacht, beim Rückgang nach Medina, Rückfahrt, hat er Ihtilam geworden, hat er Traum gehabt. Und im Traum, als er gesehen hat, ist er wach geworden und seine Unterwäsche ist nass geworden. Das heißt, er hat Sperma bekommen. Und daraufhin hat er den Leuten gefragt, was soll ich tun? Die haben gesagt, du hast Sperma bekommen, du musst Russel machen. Und die haben ihn gewaschen. Und er hat Wunde am Kopf. Und durch das Waschen ist er gestorben. Und dann sind sie zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen und haben das erzählt. Er hat gesagt, ihr habt ihn getötet, soll euch Allah töten. Ihr habt euren Bruder getötet. Unwissenheit. Deswegen, Ahkamul Marid ist wichtig. Dürft ihr das nicht machen. Und ein Sahabi, der mit Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Reise war, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, war auf der Reise und hat das gleiche Problem gehabt. Ist Junub geworden. Morgens, er steht auf und sieht, seine Unterwäsche ist voll mit Sperma. Was macht er? Er will Russel machen, aber ist kalt. Und er macht Tayammum. Und dann kommt er hinter Prophet sallallahu alaihi wasallam und betet. Und nach dem Gebet, die Leute sagen, ja Rasulallah, der hat gebetet, ohne Russel zu machen. Und er hat mit Junub gebetet. Daraufhin, Professor hat ihn gerufen. Und hat gesagt, ja Abdurrahman, stimmt das, du betest und du bist im Junub-Zustand, du hast dich nicht gewaschen? Daraufhin hat gesagt, ich habe Tayammum gemacht, weil das Wasser war zu kalt, ich hatte Angst auf meine Gesundheit. Und daraufhin hat er das Vers rezitiert, ihr sollt euch mit euren eigenen Händen nicht ins Gefahr bringen. Daraufhin hat Prophet gelächelt und weitergegangen, hat ihn bestätigt, seine Tat war richtig. Deswegen Ahkamul Marid, die Urteile von einem Kranken sind sehr, sehr wichtig. Weil es geht um Leben und Tod. Und darf man nicht unwissend bleiben. Möge Allah uns zu den Leuten machen, die das Wahrheit sehen und die Wahrheit folgen. Und uns in der Religion von den Leuten tun, die das Wissen haben, mit klaren Beweisen praktizieren. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.